also ganz kurz was sagen, ich bin hier, gehe hier schon öfters ein und aus. Lauter. Ja. Ist das eine Verstärkung oder ist es nur Aufnahme? Okay. Jedenfalls, wir haben hier ein Seminar. Ich kenne die Geschwister hier von Rhein am Rhein schon seit vielen Jahren. Ich bin da im alten Herz mal studiert in Basel an der SDH vor vielen Jahren und da habe ich Klaus kennengelernt und Marc Walker und andere und später bin ich nach Österreich gekommen, ich bin Österreicher, also seit 20 Jahren wohnen wir in der Schweiz, meine Frau ist Schweizerin. Ich mache verschiedene Vorträge seit etwa knapp 20 Jahren in verschiedenen Ländern, vor allem in Deutschland und Schweiz und Rumänien und Moldawien und Ukraine und ein bisschen Russland und andere. Ja, also jedenfalls, ich habe lange Zeit mit Herbert Janssen zusammengearbeitet. Oder das heißt, ich arbeite immer noch mit ihm zusammen, obwohl er in Kanada wohnt. Wir haben auch das Neue Testament. Er hat das Neue Testament übersetzt und ich habe ein bisschen helfen dürfen. Ja, also, wie gesagt, ich stehe einfach den Gemeinden zur Verfügung und mache viele Vorträge. Wir haben auch eine Gemeinde in Hohentengen, eine kleine Gemeinde von etwa 50 Leuten. Da, soweit ich kann, bin ich auch dort noch tätig. Ja, so viel. Unser Thema ist Knoten in der Bibel, schwierige Stellen, und wir haben letztes Mal ein Blatt verteilt, aber das müsst ihr nicht unbedingt haben, wer es nicht hat, ist nicht so schlimm. Wir wollen heute Abend zu einem ganz schwierigen Thema kommen, wo viele Theologen herumknabbern und auch wir müssen nicht meinen, wir hätten jetzt die letzte Weisheit, aber es geht darum um Daniel 9, Vers 24 bis 27. Aber ich habe heute, als ich mich noch viel vorbereitet habe, überlegt, ich kann nicht umhin, ich muss hier ein bisschen eine Einleitung zum Buch Daniel geben, sonst verstehen mich die Leute überhaupt nicht. Also deshalb muss ich jetzt ein paar Dinge sagen über die Prophetien im Buch Daniel. Ich versuche das jetzt recht komprimiert zu machen, aber wenn Fragen sind, könnt ihr gerne Fragen stellen. Also das ist jetzt nicht so als Vortrag gedacht, das ist als Seminar, wo man gerne Fragen stellen kann, unterbrechen kann. Ja, also es geht hier, ich möchte am Anfang lesen, Daniel Kapitel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Das dritte Jahr der Regierung Joachims nach babylonischer Zählung gezählt, ist das vierte Jahr Joachims nach jüdischer Rechnung gezählt. Das ist das Jahr 605 vor Christus gewesen. In dem Jahr begann die babylonische Gefangenschaft. Nebukadnezar hat Jerusalem eingenommen und ich habe hier auf der Folie so ein bisschen einen historischen Rahmen. Nebukadnezar war der babylonische König von 605 bis 539. Das heißt, nein, so lange hat er nicht gelebt. Er war König bis etwa 550 herum, 560 etwa. Jedenfalls sehr lange war er König. Und das babylonische Weltreich, das neue babylonische Weltreich wurde mit ihm gegründet. Die Babylonier haben ein riesengroßes Reich gehabt. Das ging bis zum Jahre 539. Das wurde später, dann, oder 538, könnte man eventuell auch sagen. Jedenfalls wurde das dann abgelöst durch das medo-persische Weltreich. Kyrus, der erste Perserkönig, Darius der Meder. Jedenfalls
man spricht von der sogenannten 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft vom Jahre 605 bis 538 etwa. Das sind zwar nicht ganz 70 Jahre, aber 68 etwa. Aber die Juden, die zählen ja ohnehin immer das angerissene Jahr als ganzes Jahr, von daher kann man auch auf diese Weise auf 70 kommen. Es gab hier verschiedene Deportationen, Wegführungen. Insgesamt 18.000 Menschen wurden weggeführt. Das heißt, das sind die Angaben, die wir haben. Vielleicht gab es noch mehr. Das sind auch, so viel ich weiß, Männer, die hier angegeben sind. Jedenfalls, die im Jahre 605 vor Christus gab es eine Wegführung. Dann gab es eine zweite, eine größere, mit 10.000 Männern im Jahre 597 vor Christus. Und dann gab es eine dritte im Jahre 587 vor Christus. Bei der dritten Deportation wurde auch anlässlich dieser, also in diesem Jahr wurde auch Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört. Dann gab es noch eine vierte Deportation im Jahre 582, aber nur eine kleinere. Jedenfalls, das ist jetzt für uns nicht so wichtig, für uns ist wichtiger, was in Daniel Kapitel 2 dann gesagt wird, und ich muss jetzt einige Folien da überspringen, sonst sitzen wir noch morgen hier. In Daniel Kapitel 2 hat der Nebukadnezar einen Traum gehabt und Daniel hat den Traum gedeutet. Und wir werden nur ein paar Verse lesen. Vers 31 geht es von Daniel Kapitel 2. Ich kann jetzt auch nicht auf alles eingehen. Einige von uns werden das kennen, diese Vision, die berühmte Vision von den vier Weltreichen. Der Traum, muss ich sagen, von den vier Weltreichen und die Erklärung, die Gott dem Daniel gegeben hat. Vers 31, du König schautest und siehe ein großes Bild, dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich, es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Hier haben wir vier Teile von diesem Standbild. Es war ein Standbild, das er gesehen hat. Das mag vielleicht so ähnlich ausgeschaut haben wie diese Skizze hier. Und es kommt dann die Erklärung von Daniel, oder ich muss zuerst weiterlesen. Du schautest, bis ein Stein sich losriss, nicht durch Hände, und das Bild auf seine Füße aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Daraufhin wurde zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus dem Sommertennen. Und der Wind trug sie hinweg, und es wurde keine Spur von ihnen gefunden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Und dann kommt die Deutung des Traumes, Vers 36. Das ist der Traum, und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat, und überall, wo Menschensöhne, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Also Nebukadnezar und er als Repräsentant seines Reiches ist das Haupt aus Gold. Das war das babylonische Reich, Neubabylonische Reich 605 oder 606 bis 539 oder 538 vor Christus. Hier hellgelb bezeichnet oder gezeichnet. Du bist das Haupt aus Gold. Und danach, Vers 39, und nach dir wird ein anderes König aufstehen, niedriger als du. Das ist das Medo-Persische Reich 539 bis 331 etwa vor Christus oder 333, je nachdem, wann man Alexander den Großen jetzt ansetzt. Also das Medo-Persische Reich geht bis zur Eroberung Alexanders. Der Alexander war dann der Nächste. Also das Reich nach ihm, das Medo-Persische Reich, hat sehr lange bestanden. Das Dritte Reich, Vers 39, und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Das war das makedonische Reich, man sagt auch griechische Reich. Und hier muss ich gleich sagen, vielleicht verwundert euch, hier, dass ich hier nur nur 10 Jahre oder 12 Jahre angesetzt habe. Aber das war tatsächlich so, denn das Alexanderreich zerfiel, nachdem Alexander gestorben war. Also der Glanz war nur von kurzer Zeit. Wir lesen, wenn ihr jetzt den Finger, könnt ihr bei Daniel 2 lassen und jetzt geht ihr mal zu Daniel 11. Daniel 11, Vers 2. Ich habe eine große Entdeckung gemacht, aber dann habe ich festgestellt, die Entdeckung, die ist nicht von mir, die haben schon viele, viele Ausleger vorher gemacht, aber das ist immer so, wenn man die Bibel liest und man macht große Entdeckungen und dann liest man Kommentare und man merkt, dann, das ist gar nichts Neues. Es gibt nicht so viel Neues unter der Sonne. Aber in Daniel 11 wird Daniel 2 erklärt, so einfach ist das. Und vor allem das vierte Reich, und das ist ja, darüber streitet man sich ja, wer das vierte Reich ist. Aber jetzt schauen wir mal das dritte Reich an. Heißt es in Daniel 11, Vers 2, dort ist die Rede von den Perserkönigen zu der Zeit, als diese Vision gegeben wurde. In Daniel 11 waren ja schon die Perserkönige an der Reihe. Siehe, Vers 2, nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, noch 3 Könige werden für Persien aufstehen und der vierte wird reich werden. Da geht es um die Perser. Ja. Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer, Entschuldigung, Vers 2, und in seiner Stärke und seinem Reichtum wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Also hier steht, dass die Perser gegen ein nächstes Reich kämpfen, das ist das Königreich Griechenland. Vers 3, und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Dieser erste König von Griechenland ist niemand anderer als Alexander der Große. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden. Das ist interessant, der Ausdruck, oder? Also das Königreich ist nur von kurzer Dauer. Es geht nur etwa 12 Jahre. Als Alexander stirbt, wird sein Königreich zertrümmert. Steht hier da. Sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden und nach den 4 Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aber nicht für seine Hinterbliebenen, das heißt nicht für seine Nachkommen, für seinen Sohn und nicht entsprechend der Macht, mit der er geherrscht hat, denn sein Königreich wird zerstört und anderen zuteil unter Ausschluss von jenem. Also jetzt wird es dreimal wird gesagt, einmal wird gesagt, zertrümmert wird das Reich, dann wird gesagt, es wird zerteilt und dann wird gesagt, es wird zerstört. Also es ist wirklich sehr, das sind sehr starke Wörter. Das war das dritte Reich von Daniel, Kapitel 2. Weiter. Jetzt, ihr könnt den Finger noch bei Daniel 11 lassen und wir gehen inzwischen zu Daniel 2 zurück. In Daniel 2, Vers 40 geht es weiter. Ein viertes Königreich aber wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschlägt und wie das Eisen das alles zertrümmert, wird es alle jene zermalmen und zertrümmern. Ein viertes Königreich. Und die Theologen sind sich nicht einig, wer das vierte Königreich ist. Ich habe hier einfach aufgeschrieben, die Könige des Nordens und des Südens. Ich komme gleich darauf zurück, warum ich das hier hingeschrieben habe. Normalerweise wird angenommen, das vierte Königreich ist das Römische Reich, weil man sagt, das Römische Reich folgte auf das Griechische. Aber das passt mit Daniel 11 überhaupt nicht zusammen. Und Daniel 11, wir müssen ja im Danielbuch bleiben. Wir haben ja nicht Weltgeschichte-Unterricht, wir haben Danielbuch-Unterricht. Und im Danielbuch, da wird es klarer, dass das Reich, das auf Alexander folgte, das wurde in 4 Teile geteilt. Es heißt hier, gehen wir zurück zum Daniel 11, oder vor, muss ich sagen, zu Daniel 11. Es heißt hier, in Vers 4, sobald er aufgestanden ist, wird sein Königreich zertrümmert werden und nach den 4 Winden des Himmels zerteilt werden. Also hier steht einfach nach den 4 Windesrichtungen, das heißt Norden, Osten, Süden, Westen. Und tatsächlich war es auch so, dass die Generäle Alexanders sich das Reich aufgeteilt haben. Allerdings dauerte das einige Jahre. Man hat nämlich recht lange gekämpft, wer was bekommt. Und einer, der blieb dann ganz leer aus, der sogenannte Antigonos. Jedenfalls war es dann so, dass, wenn wir hier auf die Karte schauen ein bisschen, dann sehen wir ganz im, ich nehme eine andere Karte, dann ist es leichter, Moment, ich glaube, ich habe hier noch eine andere, schönere, hier, ganz im Westen, dort wo Griechenland liegt, dort steht Kassander. Das war einer der Feldherren, der hat also diesen Teil da bekommen, das nördliche Griechenland, also Achaia und Teile von Makedonien. Dann einen anderen Teil hat ein gewisser Lysimachos bekommen. Das sehen wir, das war dann später das Makedonien. Dann einen anderen Teil, heutige Türkei, hat Antigonus oder Antigonos bekommen. Und den größten Teil bekam Seleukus und Ptolemäus. Seleukus ist das wird später das Seleukidische Reich und Ptolemäus das Ptolemäische Reich. Also wir haben hier eigentlich 5, wie ihr seht. Aber da hat man gekämpft, das war ja im Jahr 311. Und dann hat man, als man dann gekämpft hatte, kam es dann so weit, dass schließlich im Jahre, gehen wir wieder zurück, hier, schließlich im Jahre 301 waren es dann 4 Teile. Ihr seht, das eine ist Griechenland, das bekam Kassandros bzw. dann Antigonos, das was ihm noch übrig geblieben ist, der wurde dann allerdings besiegt in diesen Kämpfen. Das andere, Lysimachos, wurde ein bisschen größer, das war Makedonien und ein Teil von der heutigen Türkei. Dann das Seleukidische Reich wurde, wie ihr seht, schon noch größer und das Ptolemäische Reich, das Ägyptische, blieb gleich. Für uns ist nur eins wichtig, also es dauerte eine Zeit lang, bis man sich da einigte, aber diese Reiche bestanden nicht lange. Durchgesetzt haben sich schlussendlich, ich gehe jetzt ein bisschen weiter, das war jetzt im Jahre 301, da sieht man, das Reich der Seleukiden ist sehr groß, das der Ptolemäer im Süden ist sehr groß, aber die anderen sind schon ein bisschen aufgeteilt. Aber es wird schlimmer, im Jahre 281 vor Christus, seht ihr, das ist jetzt eine andere Farbe rot, ist jetzt wieder das Seleukidische Reich, das ist noch größer, habt ihr gesehen, wie weit jetzt das Seleukidische Reich reicht? Die anderen sind fast weg, sind fast verschwunden. Und was bleibt übrig? Das Seleukidische Reich und das Ptolemäische Reich. Alle anderen sind irgendwelche kleine, unbedeutende Reiche gewesen. Also ab 281 haben wir ein zweigeteiltes Riesenreich. Das ehemalige Alexanderreich teilt sich in 2 Teile. Ein Teil davon ist schwach und ein Teil ist stark. Der Schwache ist Ptolemäus und der Starke ist Seleukus, beziehungsweise das Seleukidenreich. Jetzt muss ich noch was dazu sagen. In Daniel 11, Vers 5 lesen wir: Und es wird mächtig werden der König des Südens. Das ist hier das Ptolemäische Reich. Der heißt Ptolemaios, der König. Ja. Es wird mächtig, habt ihr das? Daniel 11, Vers 5. Es wird mächtig werden der König des Südens und einer von seinen Obersten, das heißt einer von seinen Generälen, der wird über ihn hinaus mächtig werden. Und wisst ihr, wer das war? Der hieß Seleukus. Also der Seleukus war zusammen mit Ptolemaios. Und dann macht sich der Seleukus selbstständig und wird mächtiger als der Ptolemaios. Da heißt es weiter, er wird über ihn hinaus mächtig werden und wird herrschen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Und am Ende von Jahren werden sie sich verbünden. Also jetzt ist so, es sind 2 Reiche, die da entstehen. Aber der Stärkere, der Seleukus, die Seleukiden, die waren nicht zufrieden mit diesem Riesenreich. Sie wollten ein Gesamtreich haben, das auch Ägypten einschließt, also so groß wie das Alexanderreich. Und deshalb haben sie jetzt versucht, mit Heiratspolitik das Ptolemäische Reich zu gewinnen. Und genau das lesen wir hier in Daniel 11, Vers 6. Und am Ende von Jahren werden sie sich verbünden und die Tochter des Königs des Südens wird zum König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zu bewirken. Also die Hoffnungen sind groß, Heiratspolitik funktioniert, aber, steht hier im Text, aber sie wird nicht die Kraft behalten und er wird nicht bestehen, noch sein Bestand, noch sein Beistand, Entschuldigung, der König des Nordens. Und sie wird dahingegeben werden, sie und die sie zugeführt haben, und der, der sie gezeugt, der Vater, und unterstützt hat in jenen Zeiten. Also irgendwie, es ist jetzt schwierig für uns, was das alles genau bedeuten soll, aber das ist ja eine Prophezeiung auf die Zukunft. Aber eins ist sicher, die Heiratspolitik funktioniert doch nicht. Man meinte, man könne das Reich durch Heiratspolitik vereinen, aber es gelingt nicht. Jetzt gehen wir zurück zu Daniel, Kapitel 2. Dort lesen wir in Vers 40 über das vierte Königreich, das stark ist wie Eisen, das alles zermalmt und zerschlägt. Vers 41, und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das bedeutet, es wird ein geteiltes Königreich sein. Also, das ist das, was wir hier erfahren. Es steht nie da, dass das Königreich ein einiges Reich sein wird. Steht nicht da. Es steht einfach da, dass es ein geteiltes Königreich sein wird. Es wird zwar stark sein wie Eisen, aber die Füße sind geteilt. Also ein Teil des Reiches ist aus Töpferton, steht hier. Die Zehen, die Füße aus Töpferton, teils aus Eisen. Das bedeutet, es wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, also es wird, ein Teil ist fest, sehr stark wie Eisen, weil du Eisen mit lehmigen Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen, teils aus Ton. Das bedeutet, großen Teils wird das Königreich stark sein und teils wird es zerbrechlich sein. Also der größere Teil ist stark, der kleinere Teil ist zerbrechlich. Vers 43, dass du das Eisen mit lehmigen Ton vermischt gesehen hast, bedeutet, sie werden sich durch Menschensamen mischen, aber aneinander haften werden sie nicht. Die werden versuchen zu heiraten, dass das zusammengeht, aber es wird nicht zusammenbleiben. Aneinander haften werden sie nicht, gleich wie Eisen sich mit Ton nicht vermischt. Jetzt zurück zu Daniel Kapitel 11. Wir hatten ja gelesen von dem ersten Versuch der Heiratspolitik. Gehen wir nochmal zu Daniel 11. Habt ihr den Finger noch dort? Ich nicht mehr, ich muss noch. Also, Daniel 11, Vers 17. Da geht es immer um einen König des Nordens und einen König des Südens. Die streiten, die kämpfen miteinander, versuchen sich zu vereinen und funktioniert alles nicht. Vers 16, Vers 17. Und er wird sein Angesicht darauf richten, mit Macht seines ganzen Königreiches zu kommen, nämlich der Nordkönig. Gerade es im Sinne habend und er wird entsprechend handeln und er wird ihm, dem Südlichen, die Tochter seiner Frauen geben, aber nur um sie zu verderben. Also nächster Versuch der Heiratspolitik. Wieder eine Tochter. Geben wir wieder eine Tochter? Eine von den vielen Frauen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Frauen er hatte. Jedenfalls hatte er Töchter. Und er gibt ihm jetzt, dem anderen König, gibt er eine Tochter. Aber es wird, letztlich geht es nur darauf hinaus, dass verdorben wird. Also es wird nicht geschehen, das, was man will, ein einiges Reich, sondern es wird nur Verderben daraus. Vers 17, und sie wird nicht bestehen und ihm wird durch sie nichts werden. Also der Nordkönig bekommt durch diese weise Heiratspolitik auch nichts, wiederum nichts. Nun, in Daniel 11 ist natürlich beschrieben von mehreren Nordkönigen und mehreren Südkönigen. Das ist nicht immer ein König. Es kommt zwar, wenn man das liest, meint man, das ist immer ein König des Nordens und ein König des Südens. Aber das sind natürlich dann schon die Söhne von den Söhnen und die Söhne von den Söhnen von den Söhnen und so weiter. So geht das immer weiter. Im Nordreich heißen sie immer Seleukos und Antiochos abwechslungsweise. Im Südreich heißen sie immer Ptolemaios, der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte und so weiter. Also, das Daniel 11 erklärt uns Daniel 2, dieses zweigeteilte Reich, das nach Alexander dem Großen entsteht, ist genau das Reich, das den Israeliten so viel Schwierigkeiten bereiten wird. Und das ist ja der Zusammenhang. Das Danielbuch ist nicht geschrieben, um den Leuten, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind, zu erklären, was die Europäische Union ist. Das interessiert die Leute damals überhaupt nicht. Was sie interessierte war, wie geht die weitere Entwicklung nach dem Perserreich? Und der sagt dann nach dem Alexanderreich, wie geht das da weiter? Und diese Juden haben Furchtbares, Schweres zu erleiden von diesen Seleukiden und Ptolemäern. Und deshalb ist das hier ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt könnte man sagen, ja, aber es steht doch in Daniel so klar und deutlich, dass dann kommt der Stein in Vers 44, Daniel Kapitel 2, Vers 44, in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird. Das ist doch ganz klar, das geht doch hier bis zum Ende. Natürlich geht das bis zum Ende. Aber vergesst nicht, dass die biblische Prophetie ist ja nicht eine lückenlose Fahrplan bis in die Zukunft, sondern das ist so, wie wenn man in die Schweizer Berge schaut und man sieht die Bergkette und man meint, es ist ein Block und in Wirklichkeit sind es verschiedene Berge hintereinander. Das heißt, das, was in der Nähe ist, das wird deutlicher gesagt, das wird deutlicher geschaut, das sind diese vier Königreiche. Das, was in der Ferne ist, das ist das Königreich Gottes. Und das Königreich Gottes zerhaut alle Königreiche der Menschen, zerschlägt sie und Gott richtet dann ein ewiges Reich auf. Aber es ist nicht damit gesagt, dass nach dem Seleukidenreich das Reich Gottes kommt. Das heißt, nachher schon, aber wie viel nachher ist nicht gesagt. Versteht ihr? Das heißt, wir haben hier eine prophetische, verkürzte Perspektive. Nennt man das in der Theologie. Das heißt, die Perspektive ist verkürzt dargestellt, sodass man das, was dazwischen liegt, nicht sieht. Ja. Das war die Einleitung. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, bevor wir dann zu Kapitel 9 kommen. Nein, ich habe vier Schritte. Also wir müssen noch Geduld haben. Jetzt gehen wir zu Kapitel 7. Wie geht das jetzt? Ich glaube, jetzt muss ich hier. Wie kann man das starten? Hier vielleicht? Ja. Kapitel 7 haben wir eine ähnliche Sache. Da haben wir, ich muss da ein bisschen nach vorgehen wieder. Hier haben wir ein Traumgesicht in Daniel Kapitel 7 von vier Reichen. Und in Kapitel 7, Vers 3 lesen wir, vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, eines verschieden von dem anderen. Und dann sieht der Daniel in einem Traumgesicht einen Löwen und dann sieht er einen Bären. Und dann sieht er einen Panther mit vier Köpfen und vier Flügeln. Nun, das erste Tier entspricht dem ersten Reich, das er vorher in Daniel Kapitel 2 in dem Traum von Nebukadnezar erkannt hatte. Das ist das babylonische Reich, der Löwe. Das zweite Tier, der Bär, das entspricht dem zweiten Reich von Daniel Kapitel 2, das medopersische Reich. Das dritte Tier entspricht dem dritten Reich von Daniel Kapitel 2, das war das Alexanderreich, das makedonische Reich. Dieser Panther übrigens hatte vier Köpfe und hatte vier Flügel. Und er war sehr schnell, heißt es dort in Daniel Kapitel 7. Da müssen wir nicht gleich an die Vierteilung des Reiches denken, denn Alexander der Große war ja auch ein Kopf, dann müssen das schon fünf sein. Außerdem war Antigonos auch ein Kopf, dann müssen es eigentlich sechs Köpfe sein, wenn wir jetzt in jedem Kopf einen wichtigen Herrscher erkennen wollen. Das ist aber nicht. Der Panther hat nicht sechs Köpfe. Die Köpfe bedeuten hier wahrscheinlich nicht einzelne Könige, sondern einfach, und genauso wie die vier Flügel nicht irgendwelche Könige bedeuten, sondern bedeuten, dass sich das Reich in alle vier Winde ausdehnt. Und nach dem Tod Alexanders, haben wir ja gelesen in Daniel 11, wurde es zerteilt in die vier Winde. Also die Viererzahl ist wohl hier die Zahl der Erde, die Zahl der Welt, die Zahl, die zeigt, dass dieses Reich ein Riesenreich ist, das die ganze Welt über die ganze Welt bedeckt. Die damalige Welt natürlich. Und nachher sieht er ein viertes Tier, das ist das schreckliche Tier mit den 10 Hörnern. Also, das ist in Vers 7. Nach diesem schaute ich in den Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchterregend und sehr stark, und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen, und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen. Und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner acht gab, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor, und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete. Also ein ganz interessantes viertes Tier. Und es muss jedenfalls nach Alexander dem Großen kommen, dieses vierte Tier. Da haben auch wieder die Ausleger gesagt, die meisten Ausleger haben gesagt, das ist das Römische Reich. Aber wie wir schon gesagt haben, wir haben ein bisschen Schwierigkeit, wenn wir meinen, das sei das Römische Reich, denn wir haben hier, das Danielbuch ist gerichtet an die damaligen Zurückgekehrten aus der Gefangenschaft. Und es ist eine Botschaft für sie. Und sie hat mit den Römern gar nichts zu tun, aber mit den Persern und dem darauf folgenden Alexanderreich und mit den darauf folgenden Seleukiden, König des Nordens und König des Südens, hatten sie sehr viel zu tun. Das war die ganze Geschichte Israels, die jetzt vor ihnen lag. Und hier bekommen sie einen Abriss der nahen Geschichte, nicht der fernen Geschichte, nicht über die Europäische Union, wie ich schon gesagt habe, auch nicht über die Römer und auch nicht über das Byzantinische Reich von 1453 oder so. Nein, es geht hier um die damalige Zeit. Es geht hier nicht um die europäische Geschichte. Es wurde mein Geist in mir, Daniel, zutiefst beunruhigt, in meinem Leibe und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Vers 16, ich nahte zu einem der Dastehenden, um von ihm Gewissheit über dieses alles zu erbitten, und er sagte mir, dass er mir die Deutung der Sache kundtun wollte. Diese großen Tiere, deren 4 waren, 4 Königreiche sind es, die werden von der Erde aufstehen. Also diese 4 Tiere, ja, das ist hier so ein Bild. Hier haben wir wieder die gleichen Reiche wie vorher, Babylonische Reich, Medopersische Reich, makedonisches Alexanderreich, das Riesenreich, und dann, was kommt danach? Und jetzt muss ich einfach ein bisschen vorgreifen. Das kleine Horn, das was nachher kam, nach dem Alexanderreich, ist auch hier das Seleukidenreich, der versucht, mit dem Ptolemäerreich sich zu vereinen. Aber das Ptolemäerreich wird in Daniel 7 tritt nicht stark hervor. Dafür aber dieses Seleukidenreich, und da sind es einige Könige, die für Israel von ganz großer Bedeutung wurden in der damaligen Zeit. Und um diese Könige geht es. 10 an der Zahl. 10 Hörner. Ich muss da weiter. Entschuldigung. Ich habe da irgendwas doppelt hier. Diese Folien hatten wir schon. Ja, also wir hatten ja gesagt, dieses Reich von Alexander hat sich aufgeteilt, zuerst in 5, dann in 4, und später wurden 2 daraus. Die anderen waren von ganz geringer Bedeutung, und das zum Beispiel Lysimachos, sein Reich ging im Jahre 281 ganz weg, und Antigonos starb, soviel ich weiß, 301, wenn ich das richtig erinnere, oder ja, weiß jetzt nicht mehr, 311 oder 301. Und dann, wer ist dieses kleine Horn? Und jetzt möchte ich euch zeigen, dass dieses kleine Horn nicht der Antichristus ist und auch nicht irgendein sonstiger europäischer Herrscher, sondern dass dieses kleine Horn tatsächlich auch hier ein Seleukidenherrscher ist. Ich möchte es gleich zeigen, wieso komme ich darauf. Es heißt hier, das vierte Tier, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das wäre das Seleukidenreich. Und die 10 Hörner bedeuten, wir sind jetzt in Daniel 7, Vers 24, die 10 Hörner bedeuten, aus jenem Königreich werden 10 Könige aufstehen. 10 Könige. Und ein anderer wird nach ihnen aufstehen. Merkt bitte, was hier steht. Die sind nicht 10 Könige, die gleichzeitig regieren, Es geht hier um ein Hintereinander. Jedenfalls sind sie, bevor der Elfte kommt, sind die anderen schon Könige. Ja? Das müssen wir uns merken. Bevor der Elfte kommt, sind die anderen alle schon Könige gewesen. Also es geht, aber man kann ja nicht gleichzeitig König sein von einem großen Königreich, es sei denn, dann müsste das Königreich in 10 Teile geteilt sein. Aber wir werden sehen, dass es hier nicht passt. Das ist nämlich nicht ein 10 geteiltes Königreich, sondern es ist ja immer noch ein einiges Königreich. Dieses vierte Königreich, da sind 10 Hörner, aber es ist immer noch ein Königreich. Ja. Aus dem Königreich werden 10 die Könige aufstehen, kann nur bedeuten, dass sie hintereinander aufstehen. Sonst geht es nicht, sonst können nicht alle 10 Könige sein und doch nur ein einziges Königreich sein. Aber ich mache mal weiter. Vers 25, und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen des Höchsten aufreiben, und er wird darauf sinnen, Zeiten zu ändern und Gesetz, und sie werden in seine Hand gegeben sein, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Zeiten, hier in dem Fall Jahre. Das kann man aus Vergleich mit anderen Stellen drauf kommen, dass es Jahre sind. Vielleicht kommen wir noch drauf. Vers 26, aber das Gericht wird sich niederlassen und seine Herrschaft wird man wegnehmen, dass sie vernichtet und vertilgt sei bis zum Ende. Hier sieht man, dass Gott wieder eingreift und Gericht zieht über diesen letzten vor allem, über dieses sogenannte kleine Horn. Und Gott wird dann sein Königreich aufrichten. Vers 27, und das Königreich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Königreich ist ein ewiges Königreich und alle Herrschaften werden ihm dienen und ihm gehorchen. Das ist das Königreich Gottes, das ewige messianische Königreich. Das ist der Text in Daniel 7. Und es ist parallel zu Daniel 2. Und Daniel 11 ist wieder das, was uns Hilfe gibt. Aber jetzt zuerst einmal schauen wir uns diese Königreiche an. Also das Löwe ist Babylon, Bär ist Medo-Persien, Panther ist Griechenland, Alexander. Und dann das Zehnhörnertier ist der König des Nordens, das ist das Seleukidenreich. Und zwar waren es 10 Könige des Nordens, die es gab. Die Könige des Südens, die Ptolemäer, werden hier nicht im Daniel 7 nicht erwähnt. Aber diese Nordkönige, die werden hier wichtig und ich werde das gleich erklären. Die 10 Könige, manche meinen, das sind die 10 Könige von Offenbarung 17. Nein, hat nichts zu tun mit Offenbarung. Wir sind noch gar nicht so weit. Wir sind jetzt immer noch bei Daniel und in seiner Zeit und wir sind nicht in irgendeiner anderen Zeit. Denn in Offenbarung, Kapitel 17, Offenbarung 17, Vers 12, da sind die 10 Hörner keine Könige. Da heißt es, die 10 Hörner, die du sagst, sie sind 10 Könige, welche noch nicht ein Königreich bekamen. Das heißt, sie sind nur dem Namen nach Könige, aber sie haben kein Königreich, so muss ich sagen. Sie sind solche, die kein Königreich haben. Das heißt, sie herrschen nicht über irgendein Reich. Es steht ja da, welche noch nicht ein Königreich bekamen, sie bekommen jedoch Vollmacht wie Könige eine Stunde mit dem Tier. Also erst wenn dieses Tier sie in die Zusammenarbeit nimmt, dann werden sie Vollmacht bekommen wie Könige. Aber vorher sind sie nicht Könige. Deshalb hat das nichts zu tun mit Daniel, denn im Daniel sind die 10 Hörner schon vorher Könige, und zwar sie regieren aus jenem Königreich und ein anderer kommt nach ihnen auch als König. Also die anderen, der Elfte kommt als König dazu, zu den anderen 10. Also es ist schon ein Unterschied zwischen Offenbarung 17 und Daniel 7. Aber ihr müsst das vergessen. Lasst Offenbarung 17 mal aus dem Spiel. Wir studieren jetzt Daniel und nicht Offenbarung. Also, gehen wir jetzt zu Daniel 7. 10 Hörner, 10 Könige. Da war mal der erste König des Nordens, war Seleukus der Erste. Der zweite König ist Antiochus der Erste. Der dritte König ist Antiochus der Zweite. Der vierte König ist Seleukus der Zweite. Der fünfte König ist Seleukus der Dritte. Der sechste König ist Antiochus der Dritte. Der siebte König ist Seleukus der Vierte. Und dann wären noch 3 Thronanwärter gewesen. Das war mal der Neffe des Antiochus des Vierten, der hieß Demetrius, den hat Antiochus nach Rom geschickt, in die Verbannung. Sein Bruder, Seleukos IV., der später dann König wurde, aber erst später, sein Bruder Seleukos IV., der vor ihm König war, den hat er ermordet und er regierte als Vormund für seinen Neffen, der auch Antiochus hieß. Also ein weiterer wäre noch ein Thronanwärter gewesen, der hieß auch Antiochus. Der wurde aber auf Anraten des Antiochus IV. Ermordet. Und er hat auch noch einen weiteren ermordet, der hieß Heliodorus, den habe ich hier nicht erwähnt. Jedenfalls kann man von der Geschichte her tatsächlich finden, dass dieser nächste König, Antiochus der Vierte, er heißt Epiphanes, 175 bis 164 regiert. Dieser Antiochus, der war der Achte, hat aber drei vor ihm gedemütigt oder erniedrigt oder geschaut, dass sie nicht zum Königtum kommen. Ja? Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass drei zurückbleiben. Er selber wurde der Achte. Das passt haargenau auf das, was in Daniel 7 steht. Da steht, dass 10 Könige da sind. Die einen haben hintereinander regiert, die letzten drei haben natürlich zu dem Zeitpunkt noch gelebt, als Antiochus kommt. Und Antiochus hat drei gedemütigt, dass sie nicht König werden, beziehungsweise wenn einer schon König war, den einen hat er ermordet, den Seleukos IV. Das heißt, es passt haargenau auf Antiochus IV. Er ist dieses kleine Horn. Und dann geht es weiter im Danielbuch geht es dann weiter in Kapitel 8. Da wird noch einmal eine Vision geschaut und da geht es noch einmal um solche Königreiche. Aber da ist ja eine andere Vision mit anderen Tieren, da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf aus. Aber diese anderen Tiere, ich habe es hier in dieser Folie dargestellt, das zweite Reich ist ein Widder und das dritte Reich, das Alexanderreich, ist ein Ziegenbock, die kämpfen miteinander und der Ziegenbock tötet den Widder, das heißt der Alexander tötet das Perserreich und dann regiert er und aus dem Alexanderreich das erste Horn, das ist Alexander selber und aus dem großen Horn, das wird dann zerbrochen, dann erwachsen andere Hörner hervor und ein ganz kleines Horn wächst hervor und das ist dieser Antiochus Epiphanes, der jetzt später den Juden so viele Probleme bereitete. Also auch das Kapitel 8 hat wieder das Gleiche, nur sind es nicht hier 4 Tiere, sondern nur 2. Das soll uns nicht irritieren, das ist ja eine Vision. Aber das hat wiederum genau das gleiche Thema. Das gleiche Thema kommt hier zum Ausdruck, nämlich, dass wir haben Reiche, die sich bekämpfen und es sind alles damalige Reiche. Und das Reich, das nach dem Alexander kommt, das ist das Reich der Seleukiden und aus diesen Seleukiden kommt dieses eine kleine Horn, das wird so groß, das wächst so groß, wird riesengroß und wächst bis auf den Himmel, bis zu den Sternen hinauf und kratzt dann an den Sternen und wirft sogar die Sterne vom Himmel auf den Boden herunter. So riesengroß wird dieses Horn. Dieses Horn ist niemand anderer als Antiochus Epiphanes. Und das heißt, er hat sich dann sogar herausgenommen, gegen den Gott des Himmels, gegen den Höchsten zu reden und gegen ihn anzutreten, sozusagen im Kampf. Der hat Gott gelästert und zwar auf furchtbare Weise. Und dieser Antiochus hat den Juden dann den Tempel zerstört. Das heißt, ich muss sagen, er hat den Tempel verwüstet. Nicht zerstört, aber verwüstet. Er hat ihnen die griechische Religion eingeführt dort und er hat dann eine Statue auf dem Brandopferaltar aufgestellt, eine Statue von dem Zeus-Gott, denn er wollte den griechischen Gott Zeus, dass die Juden den griechischen Gott Zeus anbeten und viele Juden sind auf ihn eingegangen. Er hat das Judentum hellenisiert, sagt man. Das war alles in den Jahren 168 bis 164, also eigentlich er kam in die Regierung 175 vor Christus und dann ging das bis 171 171 hat er den hohen Priester der Juden einfach kurzerhand getötet. Onias der Dritte hieß der. Er hat ihn nicht gleich getötet, er hat ihn abgesetzt. Er hat einen anderen, seinen Bruder hat er eingesetzt, aber der Bruder war kein rechtmäßiger hoher Priester. Der war ein hellenisierter Heide. Der hat einfach gemacht, was ihm passte. Und der Onias wurde dann weggeschafft, musste fliehen in eine Stadt Daphne. Und dort in der Stadt Daphne wurde der Onias umgebracht. Ein anderer kam, hat ihn überlistet. Der Vizeregent von Antiochus hat ihn überlistet, hat ihn rausgelockt aus seiner Zufluchtsstätte, hat ihm was Gutes versprochen und hat ihn einfach umgebracht. So wurde der gute Hohepriester getötet. Und das war das Ende der Hohepriester zu jener Zeit. Es haben dann nur noch heidnische Hohenpriester regiert in den Jahren 171 bis 164, bis Antiochus selber gestorben ist. Es war eine schreckliche Zeit, es waren 7 Jahre, 171 bis 164. In der Zeit hat der Antiochus den Tempel also entweiht im Jahr 168, im Dezember. Und dann hat er die Juden, hat er die Stadt zerstört, hat die Stadtmauern niedergerissen, hat 80.000 Juden umgebracht und hat dann die anderen Juden, die nicht wollten, dass sie der Religion beitreten, der griechischen Religion beitreten, hat er dann weiterhin verfolgen lassen. Das war eine so schreckliche Zeit, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Die Frauen, die ihre Kinder nicht beschneiden ließen, wurden zusammen mit den Kindern verbrannt oder erhängt oder jedenfalls schrecklichste Dinge. Und dieser Mann hat Gott gelästert wie kein anderer in der damaligen Zeit. Kein Wunder, dass das Buch Daniel viel über ihn sagt. Jetzt sind wir bereit für Daniel 9. Schaffen wir das noch? Was ich mache, ist ein Überblick, weil ich habe gesagt, wenn ich das nicht mache, werden heute Abend die Leute überhaupt nichts verstehen von dem, was ich über Daniel 9 sage. Wir kommen zu Daniel 9 und ja, wir lassen das alles aus. Daniel 9. Daniel 9, Vers 2. Daniel 9, Vers 1 und 2 lesen wir, dass Daniel gerade dabei war, den Propheten Jeremia zu studieren. Daniel hatte in der Zeit, war Daniel schon sehr alt. Wir schreiben das Jahr 538, das erste Jahr des Kyros. Und Daniel war am Bibelstudium und am Beten und Flehen. Und er las dort Jeremia Kapitel 25, Vers 11. Und er las Jeremia Kapitel 29, Vers 10. Und da steht in Jeremia, dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Völker werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich den König von Babel und an jenem Volke ihre Schuld heimsuchen, an dem Land der Chaldeer. Und ich werde es zu einer ewigen Wüstenei machen. Also 70 Jahre. Die zweite Stelle, die er gelesen hat, all die Stellen hat er gelesen natürlich, aber diese Stellen sind ihm aufgefallen. Jeremia 29, Vers 10, denn so sagt Jahwe, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen und ich werde mich von euch finden lassen, sagt Jahwe. Ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, sagt Jahwe. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von wo ich euch weggeführt habe. Das war das Studium. Und dann hat Daniel gebetet, Daniel Kapitel 9. Und hat gefleht zu dem Gott Israels, hat gefleht, Herr, handle. Herr, handle. Greif du jetzt ein. Das ist Vers 19. Höre, mein Herr, vergib, mein Herr, merke auf und handle. Zögere nicht. Um deiner selbst willen, mein Gott, denn dein Name ist genannt über deine Stadt und deinem Volk. greif jetzt ein, mach das jetzt. Und während ich noch redete und betete, meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen vor Gott, meinem Herrn, für den heiligen Berg meines Gottes niederlegte, während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich am Anfang im Gesicht, als ich ganz ermattet war, gesehen hatte, zu mir her, zur Zeit des Abendopfers. Und er brachte Verständnis und redete mit mir und sagte, Daniel, ich bin jetzt ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist dein Wort ausgegangen und ich bin gekommen, um es dir kundzutun, denn du bist ein Wohlgefallen, eine Kostbarkeit. So merke auf das Wort und verstehe das Gesehene. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk. Ich habe das hier, den Text hier auf der Folie, ihr könnt in der Bibel mitlesen, ich lese einfach auf der Folie. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, um den Frevel zu verschließen und die Sünde zu versiegeln und die Schuld zu sühnen und ewige Gerechtigkeit zu bringen und Gesicht und Prophet zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Und ja, ich lese hier noch weiter, ich merke gerade, ich habe nicht den ganzen Text auf der Folie. Vers 25, so wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten sind es 7 Wochen. Punkt. Und 62 Wochen lang werden Graben und Wall wiederhergestellt und gebaut werden oder sein, und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet und ihm wird nicht, oder für ihn wird nicht sein, was auch immer das heißt. Und die Stadt und das Heilige, was die Stadt und das Heilige betrifft, zerstören wird sie das Volk des Fürsten, welcher kommt. Und sein Ende ist in der Überflutung. Und bis ans Ende ist Krieg. Beschlossen sind Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund mit den vielen eine Woche lang. Und eine halbe Woche lang wird er Ruhen machen, also aufhören lassen, Opfer und Gabe, also Schlachtopfer und Speisopfer. Und auf dem Flügel der Gräuel, eigentlich auf den Flügeln der Gräuel, auf den Gräuelflügeln, wird Verwüstung sein. Oder wird ein Verwüster sein, besser, wird ein Verwüster sein. Und zwar so lange, bis Vernichtung und Festbeschlossenes sich auf den Verwüster ergießen wird. Ein ganz schwieriger Text. Da haben sich jahrhundertelang die Theologen den Kopf zerbrochen und ist einer wirklich von den Knoten der Bibel. Ich denke, das kann man wirklich sagen. Jetzt, wie machen wir das? Machen wir jetzt eine Pause und dann noch eine 30 Minuten weiter, oder geht das? Können wir das so machen? Ja. Denn wir sind jetzt ziemlich müde schon, oder? Und ja, machen wir eine kurze Pause. Und dann.